Ich möchte euch halt erstmal eine Geschichte vorlesen aus dem Buch Natürlich übernatürlich. Und zwar wird da eine Geschichte erzählt von einem Pastor und Soziologe, der hieß Tony Campolo, habe ich auch noch nie vorher gehört, weiß ich nicht, ob man den kennen muss. Aber die Geschichte, die fand ich, naja, hört sie euch einfach mal an. Dieser Pastor war irgendwie mal in Hawaii, scheinbar, schöne Insel, hat ihm wohl auch gefallen. Aber wegen der Zeitverschiebung konnte er da nicht so gut schlafen. Und dann ging er in der Früh um 3 Uhr in ein Lokal. Und es wird berichtet, die einzigen Gäste, die noch dort waren, waren eben einfach nur ein paar Prostituierte, die gerade in ihrer Arbeit für diesen Tag fertig waren. Und eine von ihnen, die hieß Agnes. Und die erwähnte so nebenbei im Gespräch, dass sie am nächsten Tag Geburtstag hatte, hat und noch nie eine Geburtstagsparty erlebt hatte, ihr ganzes Leben noch nicht. Und als die Frauen gegangen sind, aus dem Lokal rausgegangen sind, hat sich der Toni noch ein bisschen so mit dem Besitzer des Lokals unterhalten, das war ein sogenannter Harry, und hat dann erfahren, dass die Damen jeden Abend, wenn sie fertig waren mit ihrer Arbeit, in dieses Lokal kamen. Und dann hat er sich gedacht, wir könnten doch am nächsten Abend eine Überraschungsgeburtstagsparty für die Agnes schmeißen. Und der Lokalbesitzer war sofort dabei und hat versprochen, sich ums Essen zu kümmern und sogar eine Geburtstagstorte für die Agnes zu backen. Am nächsten Tag ging der Toni dann wieder morgens um 3 Uhr in dieses Lokal. Er hat ein bisschen Dekomaterial besorgt und ein großes Schild gebastelt, und auf dem stand drauf: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Agnes. Irgendwie hatte sich aber die Nachricht von der Party in der ganzen Stadt verbreitet, denn um 3:15 befanden sich sämtliche Prostituierte von Honolulu in diesem Lokal. Das muss man sich mal vorstellen. Überall nur Prostituierte und dazwischen der Toni, der Pastor. Huch! Um 3:30 öffnete sich dann die Tür und Agnes kam mit ihrer Freundin herein. Die ganze Mannschaft stimmte Happy Birthday to you. Genau. Als Agnes das Lied hörte und das Schild sah, riss sie den Mund auf, ihre Knie gaben nach, sie musste sich setzen und als dann auch noch der Kuchen hereingetragen wurde, fing sie hemmungslos an zu weinen. Sie schaute den Kuchen an und konnte sich einfach nicht von ihm trennen. Sie fragte Harry, ob es denn okay wäre, wenn sie ihn nicht gleich anschneiden würde. Harry sagte zu ihr, klar, du kannst ihn mit nach Hause nehmen, wenn du willst. Zu Toni sagte sie, du, ich wohne nur ein paar Häuser weiter, ich bringe den Kuchen schnell nach Hause, dann komme ich wieder, okay? Und dann nahm sie den Kuchen und trug ihn hinaus, als ob es der kostbarste Besitz wäre, den sie je in ihren Händen gehalten hatte. Als sie draußen war, lag über dem ganzen Lokal ein komisches, betäubtes Schweigen. Und weil der Toni nicht so recht wusste, was er sonst tun sollte, sagte er, hat jemand was dagegen, wenn wir beten? Und dann betete er für Agnes, dass ihr Leben sich ändern würde und das gut zu ihr sein würde. Und als er fertig war, lehnte sich Harry über den Tresen und sagte mit einem leichten Anflug von Ärger in seiner Stimme, hey, Sie haben überhaupt nicht gesagt, dass Sie Pastor sind. Zu was für einer Art von Kirche gehören Sie denn? Gottes Geist gab Toni genau die richtige Antwort in diesem Moment. Und er sagte, ich gehöre zu einer Kirche, die morgens um 3:30 Geburtstagspartys für Prostituierte schmeißt. Harry hielt einen Moment inne, dann sagte er, nein, das stimmt nicht. Solche Kirchen gibt's nicht. Wenn es so eine Gemeinde gäbe, würde ich ihr sofort beitreten. Genau. Jesus, ich bitte einfach, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, durch die Geschichten, die ich heute rausgesucht habe, die mich so sehr bewegt haben. Und ich bitte, dass du uns zeigst, was du von uns möchtest als Gemeinde, als deine Braut, als deine Kinder, als die, die du berufen hast, rauszugehen und der Welt deine Liebe zu zeigen. Ich bitte dich, dass du uns mit deinem Geist Rat gibst und Weisheit, dass du uns führst, dass du dein Feuer in uns anzündest und dass du das, was wir zu geben haben, gebrauchst, dir zur Ehre. Amen. Die Mimi hat ein Fahrrad dabei, die kommt mal schnell raus. Danke, Mimi. Die zeigt euch mal das Fahrrad. Genau, so ein Fahrrad, halt drück mal hoch, so ein Fahrrad, wie ihr wisst, hat ein Vorderrad, ein Hinterrad, ne? Jawohl. Und das Vorderrad, wenn man so fährt, das gibt die Richtung an, wo es hingehen soll, so, das ist so, wo man hinfährt. Und es kann aber nicht fahren ohne das Hinterrad. Das Hinterrad muss ein bisschen so die Kraft mitgeben und den Schwung und so. Also wir brauchen beide Räder. Wir brauchen das Vorderrad und das Hinterrad. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein richtig guter Vergleich. Das ist ein guter Vergleich. Zu sagen, wenn ich wissen will, wenn ich nach vorwärts gehen will in die Zukunft, wohin fahren will und in eine bestimmte Richtung hin will, kann ich das nicht, wenn ich nicht das Hinterrad der Vergangenheit habe. Ich muss wissen, wo ich herkomme. Dann kann ich auch wissen, wo es hingeht. Und vielen Dank. Und das hat mich sehr bewegt. Und dann habe ich mir so in dem Prozess, in dem wir stehen, stelle ich mir immer wieder die Frage, warum Vineyard, warum Gemeinde, warum bin ich hier? Was gefällt mir eigentlich an dieser Vineyard-Gemeinde? Ja, was ist denn für mich das? Für mich, es ist jetzt ganz persönlich mein Ding, ja, was es ausmacht, was ich gerne mag, warum ich Vineyard echt cool finde. So, deswegen bitte die erste Folie. Genau, was ich daran mag, der Vers für die Vineyard, wie die gegründet wurde, steht in Jesaja 27. Da steht nämlich, da sagt nämlich Gott, der Herr, das ist der Weingärtner, der sagt, hey, ich habe einen wunderbaren Weinberg. Jubelt diesem laut zu, also feiert den Weinberg, der ist cool. Meine Gemeinde ist cool. Ja? Ich, der Herr, wache selbst über ihn. Gott wacht über seinen Weinberg, über seine Braut, über seine Gemeinde. Jeden Tag begieße ich ihn. Huch, wir werden jeden Tag begossen. Tag und Nacht behüte ich ihn, damit ihm nichts zustößt. Wie cool. Tolles Wort, oder? Sagt Gott zu seinem Weinberg. Wir sind sein Weinberg, wir sind seine Gemeinde. Finde ich so cool. So, und bevor es jetzt weitergeht, da habe ich einfach ein bisschen so zusammengetragen, was mir ganz persönlich so wichtig ist an der Vineyard. Es ist nicht vollständig, weil die Kernwerte der Vineyard sind noch viel mehr. Und ich denke, ihr könntet da auch noch einiges dazu tragen. Das ist jetzt einfach nur mal mein Ding. Ich habe Zitate, lese ich euch heute vor, die ich entweder in irgendeinem Buch gelesen habe oder zum Beispiel also Geschichten auch, die ich aus diesem Buch natürlich übernatürlich entnommen habe oder aber die mich geprägt haben, weil ich sie in einem Seminar gehört habe oder bei Predigten. Genau. Einige davon kennt ihr vielleicht, manche vielleicht auch nicht. Gut, so, für die Kinder habe ich, sind da so Zettel, ja. Und zwar ist da das Vineyard-Männchen drauf, das ihr vielleicht irgendwann schon mal gesehen habt in eurem Leben. Und ein Suchsel dazu, zu dem Vineyard-Männchen. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr euch da einfach so ein Faltblatt nehmen und einen Stift dazu und dürft das machen. Weil wir wollen am Schluss dieses Männchen hier vervollständigen, das ist nämlich noch unvollständig. So, wer das möchte, darf das machen. Und dann bitte ich euch einfach immer in 2 Meter Abstand euch einen Zettel und einen Stift zu nehmen. Genau. So. Einfach so ein Blatt und einen Stift dazu. Dann der nächste ein Blatt, ein Stift. Okay, die zweite Folie bitte. So, ich mag an der Vineyard die Offenheit. Ich mag sehr, dass die Vineyard eine Bewegung ist, dass an jedem Ort, die ein bisschen anders ausschaut, ja, dass jede Vineyard ein bisschen andere Ausprägungen hat, je nachdem, welche Menschen da sind und was denen wichtig ist, wie der Ort selber gestaltet ist. Jede Vineyard ist ein bisschen anders. Wir sagen dazu auch in der Vineyard, die hat eine zentrierte Struktur. Das heißt, die Vineyard-Bewegung hat Kernwerte. Und um diese Werte drumherum bilden sich diese Gemeinden. Und die können ganz unterschiedlich aussehen. Ich mag einfach gerne diese Offenheit. Ich finde es toll, dass es nicht einfach nur so müssen alle Vineyards sein. Das gibt es nicht. Jede ist ein bisschen anders, mag ich. Das ist das Erste, was ich gerne mag. Und es hat mich von Anfang an fasziniert. Das Zweite, was ich gerne mag, ist, nächste Folie, ist die Sichtweise und das Selbstverständnis dieser Bewegung. Ich bin, glaube ich, auf dem ersten Seminar, Vineyard-Seminar, auf dem ich war, da hat der Martin Bühlmann gesagt, ja, bei uns gibt es so diesen Spruch, und der stammt von John Wimber, wir sind nur ein Gemüse in der Suppe. Und das hat mir von Anfang an wohlgetan, dieses Selbstverständnis. Ja, ich brauche die Vielfalt des Gemüses in dieser Suppe der ganzen Gemeinde Jesu. Ja? In der Kirche Jesu braucht es verschiedenes Gemüse, das ist die Suppe. Und nur dann schmeckt es gut. Aber es soll auch kein Gemüse fehlen, weil wenn das fehlt, dann fehlt halt dieser Geschmack von diesem Gemüse. Und das finde ich einfach richtig toll. Einerseits dieses zu sagen, ohne uns fehlt was, aber andererseits auch nicht überheblich zu sein und zu sagen, ja, wir sind so das Hauptgemüse, ja. Nee, eben nicht. Wir sind ein Gemüse in der Suppe und das finde ich toll. Und in der Vineyard, in den Männchen, ist es so dieser, ich habe dann überlegt, das ist eigentlich so dieses Erneuerung, ja, dieser Erneuerungsgedanke, dass der John Wimber von Anfang an eigentlich immer so geprägt hat und gesagt hat, ey, wir wollen den anderen Gemeinden gut tun. Wir wollen andere Gemeinden, wollen Erneuerung in anderen Gemeinden bringen. Wir wollen ihnen gut tun. Wir wollen, dass es ein Miteinander ist. Der hat immer die ganze Kirche Jesu im Blick gehabt. Und das finde ich total schön. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Deswegen gibt es katholische Vineyards und evangelische Vineyards und freikirchliche Vineyards. Und das ist einfach eine Offenheit und eine Vielfalt da. Ich habe ein Zitat von John Wimber gelesen, das hat mich total bewegt. Da wurde er mal von verschiedenen Theologen und auch Kirchen angegangen und kritisiert. Und dann hat sich überhaupt nie verteidigt. Er hat dann immer nur gesagt, rede nie schlecht über andere Gemeinden oder Kirchen. Das ist ein Wert. Nie schlecht über andere Kirchen oder Gemeinden reden. Es sind deine Brüder und Schwestern. Es sind nie deine Feinde, auch wenn sie sich so verhalten. Auch wenn sie dich angehen. Es sind nicht deine Feinde. Es sind deine Brüder und Schwestern. Und hat dann dazu gesagt, lerne die andere Wange hinzuhalten. Also Jesus, der sagt, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und das hat er auch gelebt. Und ich finde, ich habe so gedacht, so diese Vergangenheit, dieses Hinterrad des Fahrrads, ja, sich mal der Gemeindegründer der Vineyard-Bewegung, der John Wimber, einfach mal zu überlegen, was hat der, wir können diese Bewegung nicht sehen ohne ihn, weil er prägend war da dafür und weil er das, was ihm wichtig war, weitergegeben hat und es weiter wirkt in dieser Bewegung. Und deswegen, genau, war mir das so wichtig, einfach so seine Zitate und Worte, die ihn so geprägt haben, weil sie für uns so prägend sind und weil die den Charakter dieser Bewegung ausmachen. So, jetzt die nächste Folie. Was mich total fasziniert, ist die Hingabe. Die radikale Hingabe. Und die hat der John Wimber vorgelebt und diese Bewegung damit geprägt. Der John Wimber war Profimusiker und er war gerade auf dem Weg, eine steile Karriere nach oben zu fahren. Plattenverträge abzuschließen und so weiter. War wahnsinnig viel unterwegs. Seine Frau war zu Hause mit den Kindern und er war unterwegs. Und dann gab es große Eheprobleme und da hat auf einmal ist ihm Gott begegnet und hat zu ihm gesprochen. Und dann kamen er und seine Frau Carol mit dem Glauben in Berührung. Und dann beschreibt er, was da bei ihm für einen Gedankenprozess angefangen hat. Und den fand ich toll und den lese ich euch einfach mal vor. Und zwar hat ihn maßgeblich, der war in so einem Bibelkreis praktisch mit seiner Frau dann, und da wurde das Gleichnis vom Himmelreich und von der Perle vorgelesen. Und er schreibt, wie ihn das beeinflusst hat. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, das er besaß, und kaufte die Perle. Gunnar, das war der Bibelkreisleiter, las das Gleichnis der Perle aus Matthäus vor und erklärte, dass auch wir die Bereitschaft brauchten, alles in unserem Leben für dieses Reich aufzugeben. Auf einmal war ich voll konzentriert. Augenblick mal, unterbrach ich ihn. Willst du damit sagen, dass man alles aufgeben muss, was man hat, wenn man Christ werden will? Auf keinen Fall mache ich das. So, aber Gott hat ihn nicht locker gelassen, Und 3 Wochen später schreibt er in seinem Tagebuch: Ich kniete im Wohnzimmer meines Freundes. Ich heulte und merkte, dass ich mich zu einem totalen Narren machte. Alle starrten mich an. Und ich erinnerte mich an eine Szene, die schon viele Jahre her war. Damals zog ich als Musiker im Land herum, war blank, hatte kein Geld mehr und gerade zurück nach Los Angeles gekommen. Ich brauchte Geld und einer meiner Freunde handelte mit Drogen. Also suchte ich diesen Freund, weil ich wusste, dass Drogenhändler immer Geld hatten. Als ich auf ihn wartete, es war ein mieser, verregneter Tag, da kam ein Typ, der hatte ein Schild um, vorne und hinten. Vorne hieß es: Ich bin ein Narr für Christus, und hinten hieß es: Wessen Narr bist du? Als ich ihn damals sah, dachte ich: Was ist denn das für ein religiöser Spinner? Und jetzt plötzlich, viele Jahre später, habe ich es verstanden. Das ist es. Das ist es. Ich werde sein Narr sein. Das ist es. Ich will Jesu Narr sein. Und in diesem Moment habe ich mich entschlossen, von nun an sein Kind zu sein, ein Narr in den Augen der Welt zu sein. Ich wusste nicht, dass ich damit auch in den Augen der Kirche mal ein Narr sein würde. Und ich bin aufgestanden und seitdem ständig der Narr gewesen. Und das Anliegen meines Herzens ist immer, sein Narr zu sein. Als ich vom Boden aufstand, mein Leben Jesus gegeben hatte, wusste ich, dass ich jetzt die kostbare Perle gefunden hatte. Ich war so froh darüber, dass es mir nun auf einmal egal war, ob Gott mir etwas wegnehmen würde. Danach steigt er komplett aus seinem Beruf und aus der Musikerkarriere aus. Sein kompletter Freundeskreis war ein Musiker. Er ist ausgestiegen und er schreibt: Gott hat mir geholfen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Wenn er auf Seminaren gefragt wurde oder so, was eigentlich sein Antrieb und sein Geheimnis ist, was ihn vorantreibt, dann sagte er einfach nur, das Buch und der Typ, der darin beschrieben wird. Finde ich nett. Das Wort Gottes ist die Lebensgrundlage für den John Wimber und das hat er in die Vineyard-Bewegung hineingelegt und es ist unsere Lebensgrundlage. Es ist lebendig und es verändert unser Leben. Und in dem John Wimber und der Vineyard-Bewegung geht es immer darum, dass wir nicht nur Wissen ansammeln, hier oben irgendwo, sondern dass wir es immer praktisch umsetzen, und zwar in diesem theologischen Rahmen vom Reich Gottes. Genau. Nächste Folie. Ich sehe hier in der Vineyard, und das fasziniert mich, eine leidenschaftliche Sehnsucht nach Gott und eine Leidenschaft für die Anbetung. Und auch wieder auf irgendeinem Seminar, ich glaube, das hieß sogar so, dieses Seminar, weiß ich nicht mehr, hieß es mal, receive God's love and give it away. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, ich weiß nicht, wie oft ich den gehört habe, aber der hat mich total geprägt in meinen Anfangs-Vineyard-Zeiten. Und den finde ich so cool. Empfange die Liebe Gottes und dann gib sie nach außen. Das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Du musst dir die Hände aufmachen, empfangen und dann gib das, was du empfangen hast, weg. Dann wird es nämlich multipliziert und vervielfältigt und dann wird es groß und dann passieren Dinge. Und ich habe mir so gedacht, die Musik ist ja total prägend. Ich meine, als Musiker hat natürlich der John Wimber durch Musik viel ausgedrückt, was im Innersten seines Herzens und seiner Seele los war. Die Musik war seine Sprache. Und ich habe dann so gedacht, weiß nicht, wer es noch kennt, dieses alte Lied, More Love, More Power. Es ist mir da wieder so in den Sinn gekommen, als ich da so gelesen habe. Und ich finde, das drückt ganz viel von diesem Receive God's Love and Give It Away aus, ja? More love, more power, more of you in my life. Das drückt unsere Sehnsucht aus, unseren Durst aus. Ich mache mein Herz auf und ich erwarte, dass Gott kommt und mich beschenkt. Das drückt der John Wimber in diesem Lied aus. Das war genau seine Leidenschaft und seine Haltung. Gott, ich weiß, dass ich dich brauche, ich habe eine Sehnsucht, ich habe ein Loch, ich brauche dich. Und er erwartet, dass Gott kommt, ihn beschenkt und er lässt sich füllen, er lässt sich auffüllen, er begegnet in dem Moment Jesus. Und der zweite Teil ist dann die Antwort auf diese Begegnung. Für mich, ich empfinde es so, ja. Und dann heißt es, I will worship you with all of my heart, with all of my mind and with all of my strength. You are my God. Da kommt die Antwort drauf. Du beschenkst mich und jetzt bete ich dich an, erstaunt drüber, wie Gott cool ist und ist voller Dankbarkeit und aufgefüllt und will an Gott zurückgeben und zurückschenken. Und da kommt für mich dieser Anbetung ist mein ganzes Leben. Mein ganzer Lebensstil ist Anbetung. Ich schenke Gott zurück, weil ich so dankbar und so erfüllt bin. Und das gebe ich zurück mit allem, was ich habe. Mit meinem Denken, mit meinem Handeln, mit allem, was ich bin. Mit meiner Musik, mit allem. Ja? Mein ganzes Leben. Noch ein Zitat von John Wimber. Gott anzubeten ist meine höchste Priorität. Es ist das Ziel und nicht das Mittel. Ich gebe Gott, was ihm zusteht, indem ich ihn durch sein Wort und durch seinen Geist mich leiten lasse. Ich will Gott mit meinem ganzen Wesen anbeten. Durch meine Musik, aber auch durch meine Hingabe von Zeit, Kraft und all meinen Fähigkeiten. Okay. Nächste Folie. Natürlich übernatürlich. Ich weiß nicht, ob euch das mal irgendwo begegnet ist. Ich weiß, dass ich ein Seminar dazu besucht habe, zu natürlich übernatürlich. Das ist was, was zur Vineyard dazugehört. Was versteht man darunter? Habt ihr eine Idee, was man darunter versteht? Natürlich übernatürlich. Das ist ja so ein Wortspiel. Die Vorstellung ist, das Übernatürliche kommt ganz natürlich mit dem normalen, natürlichen zusammen. Das heißt, in meinem ganz normalen Leben, in meinem Alltag, rechne ich mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes. Ich mache nicht eine künstliche Übertreibung draus, irgendwie so ein Hype oder sonst irgendwas, sondern es ist ganz praktisch und ganz natürlich. Mir ist dann so eingefallen, ganz praktisch, ich weiß nicht, wer das alles macht, wer für einen Parkplatz betet und dann auch dran glaubt, dass er jetzt einen findet, weil Gott übernatürlich eingreift und auf einmal da jemand wegfährt und ich genau in diesen Parkplatz reinfahren kann. Das ist für mich, das ist zum Beispiel, das ist gemein mit natürlich, übernatürlich. Ich mache kein großes Ding draus, sondern ich rechne einfach damit, dass Gott mit seinem übernatürlichen Wirken in meinem ganz normalen Leben mit dabei ist und das bewegt. Genau. Ja. Ein Zitat noch von John Wimber. Da dazu ist, Glaube buchstabiert man Risiko. Ich erlebe nichts und ich erfahre auch nichts, wenn ich mich nicht traue, aus dem Boot aufs Wasser zu steigen, wenn Jesus sagt, komm. Ich muss das Risiko eingehen und muss vertrauen, sonst erlebe ich es und erfahre ich es nicht. Und ich glaube, dass alle Gebete und alle Glaubensschritte Risiko sind. Egal für was du betest und egal was du machst. Ob du jetzt meinetwegen irgendwie jemanden auf der Straße ansprichst, weil du dir denkst, den müsste ich ansprechen, der schaut irgendwie so aus, als bräuchte jemand zum Reden. Ob du für jemanden betest, ob du für Kranke, ob du Kranken die Hände auflegst und betest, egal was du machst, Glaubensschritte sind immer ein Risiko. Genau. Nächste Folie. Barmherzigkeit praktisch gelebt. Der John Wimber soll mal zu Martin Bühlmann gesagt haben, du, Martin, deine Gemeinde, das ist ja alles ganz toll, aber eine Vineyard, die nicht den Armen und Bedürftigen dient und die das nicht auf dem Fokus, auf dem Schirm hat, das ist keine Vineyard. Harder Tobak. Eine Erfahrung, die dazu kommt von John Wimber, lese ich euch mal schnell vor. Und zwar war der John Wimber, als er sich neu bekehrt hat, erstmal in einer Quäkergemeinde. Genau. Er schreibt, ich war ungefähr 6 Wochen Christ und half in der Sonntagsschule. Ich stellte die Stühle, weil ich einfach helfen wollte. An diesem Sonntag war ich mit Carol und den Kindern auf dem Weg zur Kirche und wir sahen am Seitenstreifen ein Auto mit einem Platten. Mir tat der Mann total leid, aber ich hatte eine Verpflichtung und ich musste doch die Stühle stellen, damit alles vorbereitet sein würde. Also tat ich das in der Gemeinde und die Leute kamen. Aber der Sonntagsschullehrer war nicht da. Er kam einfach nicht und kam nicht. Wir warteten und warteten. Erst 5 Minuten, dann 10 Minuten, dann 15 Minuten, dann 20 Minuten. Wir hatten nur 40 Minuten für die Sonntagsschule Zeit. Nach 25 Minuten kam endlich der Lehrer mit ölverschmierten Händen herein. Tut mir leid, Leute. Jemand hatte einen Platten und ich musste einfach helfen. Das war's. Das war meine Lektion. Das war's. Er musste helfen. Seit dem Tag bin ich dabei. Ich will einfach Menschen helfen. In der Nachbarschaft sollte ein Christ sein, der einfach Leuten hilft. Praktisch. Der selbst die gute Nachricht ist. Seit diesem Tag ist das eine Priorität in meinem Leben. John Wimber sagt dann mal, sei du selbst die gute Nachricht, die gute Botschaft und transportiere die Taten Jesu in die Welt. Das ist gelebte Barmherzigkeit. An dem Armen und Notdürftigen, wenn wir die Menschen sehen in ihrer Not und dann einfach helfen, egal in welcher Not sie gerade sind. Es ist gelebte Barmherzigkeit, wenn so ein Pastor sagt, Mensch, wir schmeißen eine Geburtstagsparty für eine Prostituierte, die das noch nie erlebt hat. Das ist gelebte Barmherzigkeit. Und ich glaube, da findet ihr ganz viele Beispiele dafür. Wir müssen es einfach nur tun. Und ich erlebe uns, in dem Bereich erlebe ich uns total als Vineyard, ja? Wir leben das, wir sind eine total helfende Gemeinde, von Grund auf schon immer gewesen. Wenn irgendwo einer geschrien hat und es war Not, dann haben sich Leute gefunden und sind hingegangen und haben geholfen. Ja? Praktisch leben, nicht nur drüber reden, das ist das, was er meint mit wir häufen das Wissen nicht nur da oben an, sondern wir setzen es um, wir bringen es in die Tat. Genau. So, und dann sind wir schon bei der nächsten Folie. Die Reich-Gottes-Lehre in der Vineyard. Dafür ist der John Wimber ziemlich bekannt, ja, weil er das gelehrt hat an diesem Fuller-Seminar da, an dem er war. Die Reich-Gottes-Lehre, die hat er so hervorgehoben und gesagt, die muss praktisch werden. Das ist keine Theorie. Wir lernen die als Theorie, aber die Reich-Gottes-Lehre muss praktisch sein. Was heißt Reich-Gottes? Reich-Gottes heißt, dass die Königsherrschaft Gottes anbricht. Und die bricht überall dort an, wo Gott als Herr einmarschiert. Dann bricht sein Reich an. Dann fängt sein Reich an, wenn er als Herr einmarschiert. Das heißt, überall dort, wo Menschen ihn als Herrn anerkennen und als Herrn bekennen, sagen, das ist mein Gott. Und dann seine Worte praktisch umsetzen, genau in dem Moment geschieht Reich Gottes. Wenn so ein Pastor in so einem Lokal hingeht und bekennt, dass er an Jesus glaubt und die Tat Jesus tut und dieser Frau eine Geburtstagsparty schafft und sie damit erfreut und ihr die Liebe Gottes zeigt, dann ist da genau in dem Moment Reich Gottes passiert. Es ist in dem Moment angebrochen. Er hat das mal gesagt, doing the stuff, wir hatten das schon mal gehört, doing the stuff. Doing the stuff, genau. Das heißt einfach, tu das Zeug, ja. Lebe genau das aus, was Jesus getan hätte. Und das meint, bring die Zukunft vom Reich Gottes in die Gegenwart. Jesus hat das Reich Gottes praktiziert. Mit Jesus fängt das Reich Gottes hier auf dieser Erde an. Das heißt, er marschiert praktisch rein ins Reich Gottes und bringt dieses Reich Gottes ins Reich dieser Welt hinein. Und dann bestätigt er das durch Taten und Wunder. Das Reich Gottes zeigt sich, auch wenn es noch keine volle Erfüllung hat. Und das ist dieses komplizierte Spannungsfeld von Gegenwart und Zukunft, die zugleich da sind. Also wir wissen, das Reich Gottes wird erst noch kommen. Das sagt Jesus, die volle Erfüllung kommt. Aber da, wo ich jetzt gerade da bin und wo meine Taten getan werden durch euch, ja, wo ich wirken kann und wo mein Name als Herr verkündet wird, da passiert es schon im Jetzt, schon in dieser Welt, obwohl die volle Erfüllung noch gar nicht da ist. Und so kann Gegenwart und Zukunft gleichzeitig vorhanden sein, was eigentlich gar nicht geht. Und wir nennen das in der Theologie, nennen wir das schon und noch nicht. Ja? Es ist noch nicht vollendet, aber es ist schon da, dieses Reich Gottes. Jesus schickt zum ersten Mal 72 Jünger auf die Straße in Lukas 10. Und dann sagt er, sagt zu den Leuten, das Reich Gottes ist nahe. Meint, erzählt Geschichten. Erzählt die Geschichten von mir. Und dann sagt er, wenn ein Haus offen ist für euch, dann bleibt in dem Haus und esst und trinkt mit ihnen. Schmeißt Partys, feiert mit den Leuten zusammen, habt Gemeinschaft, pflegt Gemeinschaft. Wenn ein Haus euch wohlgesonnen ist, dann geht raus und sagt, Friede sei mit diesem Haus, segnet dieses Haus. Und das meint, gewinnt Freunde. Heilt die Kranken, die dort sind, tut meine Sache. Verschenkt euch, gebt Geschenke, verteilt Geschenke, speist die Armen, gebt den bedürftigen Kleidern, predigt das Evangelium, macht Geschenke an die Menschen. Genau. Das heißt, wir alle können das Reich Gottes am eigenen Leib erfahren. Wir alle können anbeten, beten, heilen, Verlorene retten, Arme speisen, Bedürftige kleiden, Evangelium predigen. Er hat immer gesagt, das Motto ist, alle spielen mit. Und das ist richtig cool. Es ist unkompliziert, es ist einfach. Ich muss nicht warten, dass ich irgendwie eine besondere geistliche Berufung bekomme, dass irgendwas vom Himmel fällt und ich begabt werde. Ich muss nicht warten, dass ich besondere auf irgendwelche Experten warten. Ich brauche auch keine jahrelange Erfahrung oder besondere Fähigkeiten. Alle spielen mit. Das Reich Gottes in die Welt zu bringen, ist unkompliziert und einfach. Das kann ich machen. Jederzeit, einfach losgehen. Und dadurch werden wir alle zu Multiplikatoren. Wenn wir weitergeben, was wir empfangen haben, rausgehen. Und er sagt dann so, alle hier in der Vineyard sind Missionare in ihrem Umfeld, in ihrer Kultur, in ihrem Zuhause, in ihrem Arbeitsplatz, da wo sie sind, in ihrer Familie. Sie bringen die Zukunft vom Reich Gottes in ihre Gegenwart, in ihre Umgebung. Ja, sind wir alle. Und mir kam dann da dazu, mich hat es noch ein bisschen so nachgehalten, was die Claudia vor zwei Wochen, hat die so gepredigt, und da hat die ein bisschen so drüber gepredigt, wie ist es mit Armen, Mittelschicht und Königskindern, den Reichen. Und ich habe mir dann so gedacht, das ist es. Ich glaube, wir brauchen so dieses Mindsetting, wirklich, diese Grundlage, wir sind Königskinder. Du bist ein Königskind, du bist absolut privilegiert. Du bist besonders auserwählt und berufen. Gott hat dich rausgeholt und gerettet. Du bist wertvoll und geliebt, beschenkt und versorgt. Und als geliebtes Kind beim Vater absolut auf dem Schirm, der vergisst dich nicht. Für den bist du wertvoll und wichtig. Der denkt an dich. Er nimmt deine Meinung wichtig, deine Bedürfnisse wichtig. Du bist wertgeachtet vor ihm. Und mit dieser Grundlage kann ich rausgehen und verschenken. Wenn ich immer denke, ich komme zu kurz und ich werde sowieso nicht beachtet und bin für niemanden wichtig, dann fällt es mir schwer zu verschenken. Aber wenn ich weiß, wie privilegiert ich bin als Kind Gottes, was Besonderes das ist und wie wichtig ich für meinen Herrn bin, für meinen Vater im Himmel bin, dann habe ich ein ganz anderes Denken. Und ich merke so, dass das ganz oft weggeht. Ja? Mir geht es immer wieder mal verloren. Ich muss mir das täglich, weiß ich, vielleicht mehrmals holen, dass ich mich immer wieder daran erinnere, Moment mal, wer bin ich denn? Ich bin schon wieder in diesem Armendenken drin, in diesem Opfer, in diesem, ist doch alles doof und ich kann das sowieso nicht, das ist doch nicht wichtig und ich kriege nicht hin und überhaupt. Das ist es nicht. Wir sind Königskinder, wir sind wertvoll und wertgeachtet, jeder von uns, ja? Und wir dürfen rausgehen. Na, so. Und die nächste Folie ist die Familie. Ja? Vineyard versteht sich als Familie, das ist einer der Grundwerte. Und ich hatte da auch mal ein Seminar, das hieß Liebe, Annahme und Vergebung. Und diese drei Basics-Werte kommen aus diesem Gedanken der Barmherzigkeit. Ja? Gelebte Barmherzigkeit begegnet dem anderen mit Liebe, Annahme und Vergebung. Und ich merke so, diese ungezwungene, herzliche, einladende Familienatmosphäre, die schafft den Raum dafür, dass wir ehrlich sein können. Wenn ich mich bedingungslos angenommen fühle und wenn ich auch den anderen einfach annehmen kann und der so sein darf, wie er ist, ja, ich muss nicht rumkritteln an dem. Ich darf so kommen, wie ich bin. Alle machen mal Fehler und ich weiß, in der Sascha damals, der hat ganz oft zu mir gesagt, du darfst doch bei Gott Fehler machen. Du darfst bei Gott Fehler machen. Wir dürfen alle Fehler machen. Ist nichts Schlimmes. Ja? Das ist dieser barmherzige Blick. Ich bin trotzdem noch geliebt und angenommen, auch wenn ich mal was verbock. Mir wird vergeben und ich vergebe auch dem anderen. Ich bin trotzdem geliebt, ich bin angenommen. Wir brauchen gegenseitig diesen barmherzigen Blick aufeinander und füreinander, den Gott für uns hat. Und ich glaube, dass wenn wir Gemeinschaft so leben, dann bringen wir uns gegenseitig aktiv mit der Güte Gottes in Berührung. Dann kommt die Güte Gottes in uns hinein. Genau. Ja. Das waren jetzt mal so meine, die ich so zusammengetragen habe, Die sind ergänzungsbedürftig, da habt ihr bestimmt auch noch einiges. Die ganzen Kernwerte der Vineyard sind hier nicht umfasst. Das war jetzt einfach mal so das, was mich, mir persönlich in meinem Leben mit der Vineyard-Gemeinde so in meinem Hinterrad läuft, wo ich merke, ich brauche dieses Hinterrad. Und dann sehe ich auch eine Zukunft und sehe eine Wichtigkeit und sehe die Bedeutung dieses Gemüses in dieser Suppe, die Gott so wichtig ist.